Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringst, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkundinnen gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing. Heute wieder mit einer meiner inzwischen geliebten Interviewfolgen. Und mit meinem Gast heute möchte ich vor allen Dingen über das Thema Netzwerken und insbesondere Barcamps sprechen und wie man als Emotionscoach überhaupt dazu kommt, ein eigenes Barcamp zu veranstalten. Sie sagt von sich selbst, dass sie Emotionscoach mit Terrier-Gen für Aufschiebeverhalten und Scanner-Persönlichkeiten ist. Und sie arbeitet als Coach im wunderschönen Köln, also in meiner alten Teilzeitheimat. Und als gebürtige Saarbrückerin hat sie die kölsche Lebensart vollständig aufgenommen, würde ich sagen, und hat sich in der Rheinstadt so richtig zurechtgefunden. Sie ist Netzwerkerin aus Leidenschaft und hat 2015, also vor 10 Jahren, das Coach Camp Köln ins Leben gerufen. Darüber habe ich sie auch kennengelernt. Und sie selbst ist das, was man eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit nennt. Außerdem ist sie aber auch noch Autorin, Coach und Trainerin. Und deshalb haben wir sicher eine ganze Menge zu besprechen heute. Herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Marketing, Annette Bauer.
Ach, herzlichen Dank und danke für die schöne Vorstellung. Die war sehr umfangreich.
Ja, und ich habe noch nicht mal annähernd alles aufgenommen, was ich so aus deinem Lebenslauf hätte entnehmen können. Denn der ist ja wirklich unglaublich spannend, der Lebenslauf. Insbesondere, weil du ja ganz, ganz viele Jahre vor deiner Coach-Tätigkeit noch was anderes gemacht hast. Du warst als Seelsorgerin 20 Jahre tätig oder über 20 Jahre sogar.
Ja, und, ja 21 Jahre.
Ja, und hast dich dann 2014, glaube ich, selbstständig gemacht, gell?
Genau, ich habe mich zwar Ende 2014, da hatte ich meine allererste Coaching-Ausbildung zu Ende. Da habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Ne? Also ich war noch in der Anstellung und du hast es gesagt, ich war in der katholischen Gemeindeseelsorge, ich war Jugendseelsorgerin 13 Jahre lang. Vorher habe ich auch noch ein paar andere Sachen im Bereich Gemeinde, Pastoral gemacht. Und ich fand die Vorstellung total super. Ich bin halb in der Gemeinde und halb mache ich mein eigenes Ding. Und das ging gut bis 2019, bis dann die ganz persönliche Kirchenkrise so sich zugespitzt hatte, dass ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Und dann war ich in der Tat auch 2 Jahre nur selbstständig. Es waren leider die Corona-Jahre. Das war jetzt nicht so der beste Wurf in meinem Leben.
Nein, nicht der beste Start, gell? So, der Zeitpunkt war ungünstig, ja, aber.
Der Zeitpunkt war wirklich, im Januar 2020 ein Weiterbildungsinstitut gegründet, was dann Corona nicht geschafft hat, weil das Konzept einfach völlig anders ausgelegt war und war eine spannende Erfahrung.
Ja.
Ja. Und ich bin auch in der Tat heute wieder immer auch ein bisschen angestellt und selbstständig. Ja. Also ich finde, ich bin lange Jahre alleinerziehende Mama gewesen, lebe heute noch mit meinem 20-jährigen Sohn zusammen. Wenn du das Leben alleine stemmst, dann ist Selbstständigkeit ein anspruchsvolles Gebiet. Ja. Weil ich sag mal so, die wirtschaftlichen Voraussetzungen als Solo-Selbstständige, die sind hierzulande nicht ohne.
Ja.
Und dann ist das auf zwei Beinen stehen, also doch auch eine komfortable Sache.
Ja.
Die natürlich auch Nachteile mit sich bringt. Aber du musst halt für dich selber abwägen, ne? Was ist der richtige Weg?
Ja, aber so geht's tatsächlich auch vielen meiner Kundinnen, die einfach aus einem völlig verständlichen Sicherheitsbedürfnis heraus eben sagen, nee, ich möchte gerne beides machen, einfach damit ich so einen Puffer habe und so eine Beruhigung und eine Gewissheit, dass ich monatlich einfach einen bestimmten Betrag safe habe, ohne, also ich weiß es von mir selbst auch, ich habe es ja, mir ist ja Corona damals zugute gekommen, in Anführungszeichen, da habe ich ja noch Pinterest-Marketing gemacht und habe schon im letzten Interview erzählt und da sind natürlich alle auf Pinterest gegangen und haben geguckt, wie sie ihren Garten verschönern, ihr Wohnzimmer umgestalten können. Das kam mir dann zugute, aber danach habe ich es mit der Ukraine-Krise etc. habe ich es eben auch schon gemerkt. Logisch. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ja, spannend. Du bist ja Emotionscoach für Aufschiebeverhalten und Scannerpersönlichkeiten. Aufschiebeverhalten ist auch das, was meine Kundin wahrscheinlich unter Prokrastination kennen und was auch jeder, glaube ich, aus seinem persönlichen Verhalten kennt. Wie hängen denn diese beiden Sachen zusammen?
Gar nicht. Das ist total, ja, das. Also ich mache mal so einen kleinen Bogen. Scanner-Persönlichkeiten sind die Menschen der Vielfalt, und zwar der inneren Vielfalt im Kopf, ja. Scanner-Persönlichkeiten haben ständig neue Ideen, haben unglaublich viele Interessen, können sich super breit, also so, das reicht hier gar nicht, ja, super breit aufstellen und haben ein unglaubliches Breitenwissen, sind aber mit einem Thema auch irgendwann durch. Also man verschafft sich einen Überblick, dann gibt es vielleicht hier und da noch so ein paar Punkte, wo man sagt, ah, da jetzt mal noch ein bisschen tiefer, aber dann ist es abgeschlossen. Und dann, wenn es gut läuft, legen wir diese Themen auch wieder zur Seite. Das bedeutet aber auch, dass wir unglaublich gut in Projekten sind, weil die haben einen klar definierten Anfang und klar definiertes Ende. Und wenn man das hat, kann man sich in der Regel gut einlassen. Das ist grundsätzlich erstmal bei jedem Menschen so, aber beim Scanner sage ich immer, das ist wie bei den homöopathischen Mitteln. Die Potenz ist einfach höher bei uns.
Aha,
ja?
Okay.
Es sind viel mehr Einzelthemen, es sind viel mehr Interessen, viel mehr angefangene Hobbys, ausprobierte Sachen, angelesene Bücher, ja, als bei normalen Leuten. So. Ich bin mittlerweile auch fast an dem Punkt, dass ich sage, Scanner-Persönlichkeit, das kratzt an dem großen Thema der Neurodivergenz, das wir im Moment gerade zu beackern haben. So. Und weil Scanner gerne auch mal sagen, ist jetzt langweilig, mag ich jetzt nicht mehr, wird denen oft unterstellt, dass sie Dinge nicht zu Ende bringen. So, was für ein Eindruck entsteht, dass die aufschieben. Das ist aber nicht der Grund. Es ist nicht der Grund, dass die Motivation fehlt oder dass die Arbeitsstruktur nicht vorhanden ist, dass ich bestimmte Dinge in der Arbeitsorganisation nicht gelernt habe oder dass es eventuell aus psychischen Gründen in eine echte Prokrastination geht. Da sage ich gleich auch noch was zu. Wir haben einfach keinen Bock mehr, weil ein Thema für uns innerlichen Punkt hat. Nur kann das die Außenwelt oft nicht verstehen. Also es ist kein Aufschiebeverhalten. Weil ich das aber für mein Scannerbuch auch deutlich abgrenzen musste, weil die Frage halt so oft kommt, hat mein Verlag dann 17 oder 18, gesagt, schreib doch ein Buch über Aufschiebeverhalten für uns. Und zwar über das, also was das wirklich ist, weil viele Menschen, die mit Aufschieben zu tun haben, die brauchen keine Motivationsbücher. Und dafür ist der Markt voll. Wir wollten ein aufklärendes Buch machen. Was sind die Hintergründe von Aufschiebeverhalten? Und wo grenzt sich das, was jeder von uns kennt, ab von einer Prokrastination, wo wir in einem krankhaften Bereich sind? Ja? Echte Prokrastination, das sind Menschen, die über ihr Alltagsverhalten, ihr Leben gefährden. Oft das soziale Leben, die finanzielle Absicherung. Da werden Rechnungen nicht bezahlt, weil man die nicht aufmacht. Und man legt die zur Seite und das Gehirn blendet das aus. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich eine Rechnung zur Seite lege, dann habe ich immer irgendwie ein schlechtes Gewissen und weiß, Genau, und das weiß ich auch bei Aufgaben. Und wir haben die natürliche Fähigkeit, abzuwägen. Und auch mal neu Prioritäten zu setzen. Ich kann mir Dinge vornehmen, sagen so, diese Woche, zack, 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 sind meine obersten drei Punkte, die will ich diese Woche abarbeiten. Und dann passiert was in der Woche, Und ich weiß, 3 schaffe ich nicht. Es wären 2 oder je nach Leben wird es vielleicht auch nur eine Sache. Und dann abzuwägen, was davon darf jetzt nach hinten gestellt werden? Und worauf setze ich den Fokus, den ich aufbringen kann? Das ist ein gutes, natürliches und wichtiges Verhalten. Das ist außerdem auch sehr gesund, ja, weil das hält uns mental gesund, wenn wir das können. Und ja, man könnte sagen, das ist Aufschieben. Ich schiebe das jetzt mal auf. Nee, ich schiebe es einfach mal weg. Ich stelle es hinten an. Ich gebe dem einen neuen Platz. Also wir sind da sehr oft auch in so einem negativen Wording, ja. Wir eigentlich sind wir da total häufig in der Selbstverurteilung. Jetzt schaffe ich das nicht. Jetzt habe ich das schon wieder aufgeschoben. Aber mal sich bewusst zu machen, okay, haben sich meine Rahmenbedingungen verändert. Und ich muss da auch für mich verantwortungsvoll oder für das System, in dem ich lebe oder diese Sache bearbeite, verantwortungsvoll hingucken, was geht. Das kann Aufschiebeverhalten.
Ja, das hast du total schön zusammengefasst. Und wahrscheinlich denkt jetzt der eine oder andere Zuhörer so, puh, dann ist es ja vielleicht doch nicht so schlimm. Ich habe mich tatsächlich auch mal mit diesem geflügelten Wort oder mit der Thematik offene Gestalten beschäftigt, wo man ja sagt, dass man sich trauen soll, Dinge auch aktiv nicht zu tun, aber eben aktiv diese Entscheidung zu treffen, Dinge nicht zu tun.
Genau.
Und das ist auch was, wo ich immer mit meinen Kundinnen drüber spreche, weil ich sage, es ist vollkommen okay, wenn du etwas nicht schaffst, aber dann lass zum Beispiel, nur mal als Beispiel, einen Social-Media-Account nicht brach liegen, sondern melde dich ab oder mach ihn zu, damit er dir nicht jeden Abend über die Bettdecke läuft oder jede Nacht. Also ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Jetzt habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, als du erzählt hast, wie Scanner-Persönlichkeiten so funktionieren, ja, oder was die so umtreibt. Ja. Wo ist denn tatsächlich, wie würdest du den Unterschied machen tatsächlich zwischen Scanner-Persönlichkeit und, also gibt es einen Unterschied zwischen Scanner-Persönlichkeit und einfach vielseitig interessiert oder würde man das Synonym verwenden?
Ja, wir sind da wir haben keine wissenschaftlichen Definitionen, weil sich um die Scanner-Persönlichkeiten einfach kein Wissenschaftler kümmert.
Okay.
So, es gibt da keine echten Statistiken, es gibt keine Untersuchungen, so, wo wir drauf zurückgreifen könnten. Und der Begriff Scanner-Persönlichkeit, der kommt ja schon aus den 70ern, der stammt aus den USA. Aus den USA sind ja auch ganz viele Therapietechniken, Coachingtechniken zu uns gekommen. Mhm. Und so kam auch dieser Begriff zu uns. Und es war im Ursprung wirklich ein Feststellen über praktische Arbeit von Barbara Sher, die gesagt hat, oh, ich merke, dass ganz viele Leute, die ich in meiner Sozialberatung habe, die sind nicht irgendwie unfähig oder so, die können sich schwer entscheiden. Die haben einfach so viele Interessen, Die können sich nicht entscheiden. Und das hat sie als Gemeinsamkeit entdeckt und hat dieses Phänomen dann nochmal tiefer beleuchtet, hat auch Dinge geschaffen, die solchen Menschen helfen, hat Tools entwickelt und kleine Übungen und sowas. Und dann kam irgendwann eher so im deutschsprachigen Raum die Diskussion auf, abgegrenzt von der Hochbegabung. Es gibt auch eine Vielbegabung. Das ist eine Begabung, sich mit immer neuen Dingen beschäftigen zu können. Das ist nicht irgendwie ein Makel an meiner Persönlichkeit. Und es bedarf auch bestimmter Fähigkeiten, das zu können. Ja? Mhm. Ich muss unglaublich gut aufnehmen können. Ich muss diesen Switch immer hinbekommen. Frag mal irgendeinen Experten, der seit 25 Jahren das Gleiche macht, ob er mal eben so ein anderes Thema beackern könnte.
Ja.
Da bricht die Panik aus. Die haben solche Schweißflecke unter den Armen.
Ja.
Das haben wir nicht. Scanner sagen, oh schön, ja, ich bin dabei, mache ich. Wir können deshalb schwer Nein sagen und haben deshalb auch manchmal echt so ein Überforderungsding, weil es echt zu viele Projekte werden. Mhm. Weil man so viel anfängt, weil die Anfangsbegeisterung so groß ist. Weil man irgendwie gefühlt 4 Wochen nur in dieses Thema fällt oder in dieses Projekt oder in diese Business-Idee. Und dann merkt man plötzlich, ach, ist ja jetzt gar nicht mehr so spannend. Viel Begabung und Scanner-Persönlichkeit gehört untrennbar zusammen. Es gehört untrennbar zusammen.
Okay.
Und Fehlbegabung kann auch bedeuten, Begabung in verschiedenen Bereichen zu haben.
Ja. Wie genau arbeitest du denn in diesem Emotionscoaching dann und was ist so deine Hauptkunden oder Hauptklientel? Mit wem oder wer kommt auf dich zu und sagt, ich brauche da Hilfe?
Ist ganz unterschiedlich. Also ich habe ja als klassisch als systemischer Coach angefangen, 2014, und habe dann so nach und nach verschiedene emotionsbezogene Methoden quasi noch drauf geschaufelt, weil bei mir persönlich die Erkenntnis sehr schnell da war, ich kann total lange reden und ich kann dir 10-mal erklären, das und das und das sind die Hintergründe und wir gucken auch aufs System und du hast alles verstanden, du kannst es trotzdem nicht verändern. So, und als mir das klar war, war mir auch klar, ich kann reden so viel, wie ich will, wenn ich nicht an die emotionale Ebene gehe, dahin, wo das Problem, das scheinbare Problem entstanden ist, kann ich dem Klienten nicht so nachhaltig in seine Veränderung verhelfen, ja?
Ja.
Denn der Klient macht es ja immer selber. Ich mache es nicht. Ich bin nur Steigbügelhalter. Ich habe nur das Tool, was ich zur Verfügung stelle. Und wenn man sich jetzt klar macht, es geht in der Regel um Dinge, die nochmal kommen und nochmal kommen und nochmal kommen. Und ich denke, warum kriege ich das nicht auf die Kette? Dann weiß ich, das ist ein emotionales Thema. Und dann sind das oft Blockadethemen oder Angstthemen, Trauerthemen, ja, wo man auch merkt, das macht mich wütend, dass ich das nicht schaffe und jeden Mal wird die Wut größer. Oder es sind Leute, die sagen, ich bin immer zu traurig, weil dieses Thema immer wieder kommt und da kann ich dann ansetzen. Und es sind eigentlich alles Blockaden, weil jede Emotion, die nicht im Ausgleich ist in unserem System, die ist auch immer verknüpft mit einem Bedürfnis. Die blockiert uns. Da können wir nicht mehr frei aufspielen. Ja? Und dann ist es eigentlich egal, kommen die, weil sie denken, sie kriegen die Sachen nicht auf die Reihe oder kommen die, weil sie sagen, ich habe das jetzt gehört mit dem Scanner, aber irgendwie, ne, dann hat man ganz viele Glaubenssätze im Gepäck und auch schlechte Erfahrungen. Also ich habe gerade bei den Scanner-Persönlichkeiten viele Leute, die haben so verfestigte Erfahrungen aus der Schulzeit.
Ja.
Weil man sich schon von Lehrern ständig irgendwelche Sprüche anhören darf. Oder aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, ne? So. Und da auch hinzugehen und zu gucken, was machen diese Erfahrungen mit einem? Denn woran sind Erfahrungen geknüpft? Wieder an Emotionen. Ja, das ist wie so ein Bermuda-Dreieck und da können wir uns drin verlieren.
Ja, ganz, ganz spannend. Wenn ich jetzt so irgendwie das Gefühl habe, ich bin eine Scanner-Persönlichkeit und ich möchte irgendwie, also ich bin da nicht so ganz happy mit, hast du irgendeinen Tipp, wie ich damit umgehen kann oder was ich tun könnte, um einfach da ein bisschen, ja, mich selber zu erforschen oder in die Ruhe zu kommen?
Also, ich glaube, es gibt viele Menschen, denen hilft erstmal das Wissen darum. Und da wirklich, würde ich echt empfehlen, hört euch Podcast-Folgen an, die sich mit dem Thema beschäftigen. Macht ein Coaching dazu, ne? So, guckt euch mal die Biografie an. Und es ist wichtig, dass man so in Frieden kommt damit. Also, bei mir war es so, ich habe sehr spät erfahren, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin, nämlich im Rahmen meines Positionierungsprozesses als Coach. So. Und die Beraterin ist verzweifelt, weil ich hatte ja alle 4 Wochen zu jedem Beratungstermin eine neue Idee, wie ich mich positionieren könnte. Ja? So, und für mich war das eine unglaubliche Erleichterung zu wissen, ach, das Ding hat einen Namen. Ich bin da gar nicht alleine mit. Ah, und das und das und das sind die Strukturen. So, und dann kann es sein, wenn ich ansonsten innerlich fein bin, dass mir das Wissen reicht, um zu diesem inneren Frieden zu kommen. Wenn ich diesen Punkt aber nicht erreiche und so Gedanken habe wie, boah, scheiße, jetzt auch noch Scanner-Persönlichkeit. Zum Beispiel, ne? Oder, ja, ist ja alles schön, aber was mache ich denn jetzt damit? Dann lohnt es sich wirklich mit Unterstützung, mit fachlicher Unterstützung dahin zu gucken und diese emotionalen Dinge wieder gerade zu rücken. Nicht auflösen im Sinne von, ich mach's weg, ich komme nicht mit dem Radiergummi. Das funktioniert nie. Wir haben alle Prägungen, Erlebnisse haben wir immer in uns, ja. Aber an den Punkt zu kommen, dass mich das nicht mehr stresst.
Ja.
Oder dass ich den Stress so weit runterfahre, dass wenn es mal wieder einen Peak gibt, ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ja. Das, das würde ich empfehlen. Dann die Abwägung. Also Wissen.
Ja.
Und dann nach dem Wissen kommt die Abwägung innerer Frieden oder innerer Unfrieden. Bei innerem Frieden, alles super, weitermachen. Innerer Unfrieden, bitte irgendwo hingehen, wo man mal drüber reden kann und wo einem eventuell halt auch auf einer anderen Ebene noch geholfen wird.
Ja, ja. Eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Wie ist es denn als Scanner-Persönlichkeit mit der Positionierung? Denn das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor, wenn man ja viele, viele Interessen hat. Und da frage ich auch aus eigener Erfahrung, sage ich jetzt mal, denn ich habe mich ja auch bin jetzt seit 5,5 Jahren selbstständig und ich habe mich ja 3-mal umpositioniert aufgrund von Gegebenheiten, aber auch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, wäre schon schön, wenn jetzt was Neues käme. Wie kann man denn damit umgehen? Weil natürlich ist es schwierig, gerade im Business oder in der Selbstständigkeit jedes Jahr mal zu sagen, jetzt mache ich mal was anderes.
Das stimmt. Dabei hilft der rote Faden und den hat jedes Leben und auch jedes Scannerleben. Hm. Der kann kreativ sein, der kann inhaltlich sein. Also bei dir zum Beispiel ist der rote Faden ja immer irgendwas mit Social Media. Mhm. So, von daher, dieser Begriff Marketing und Content Coach, der ist ja so weit. Da kannst du ja auch immer mal mixen und mal einen Ausflug machen zu, was weiß ich, LinkedIn oder ich gebe jetzt mal ein Podcast-Seminar, ich mache es jetzt lang genug, ich kann das jetzt anderen beibringen. So. Also sich eine Überschrift wählen, die unten drunter Raum lässt.
Ja.
Ja? Also ich laufe nicht rum und sage, ich bin der Blockadencoach. Das wäre mir schon zu eng. Ja, ich bin auch nicht der Scanner. Natürlich. Ich weiß wahnsinnig viel über Scanner-Persönlichkeiten. Ich arbeite auch gerne mit denen. Aber ich arbeite nicht nur mit denen. Ja, ich arbeite zum Beispiel auch mit vielen Solo-Selbstständigen, die ständig irgendwie, weil als Solo-Selbstständige hast du immer Themen.
Ja.
Du bist nie fertig. So.
Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel, nur um das kurz einzubringen, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich in meinem Programm Alles im Griff das Thema Mindset und alles, was damit zusammenhängt, auch noch mit aufgenommen habe, weil das ja schön ist, wenn ich mich mit den Leuten über Online-Marketing unterhalte und was das beinhaltet. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, aber wirklich stolpern tun sie über Glaubenssätze, ob das jetzt Imposter ist oder was auch immer, ja, weil eben, wie du eben schon gesagt hast, jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt, was er auch aus der Schulzeit hat. Da habe ich zum Beispiel auch Themen. Mir hat man immer gesagt, ich könnte nicht schreiben. bis ich dann angefangen habe, Blogartikel zu schreiben und das Menschen gelesen haben und das gut fanden, ja.
Ja, und dem glaubst du dann nicht, und zwar sehr lange.
Man kann es dann tatsächlich nicht glauben, weil irgendein komischer Lehrer in der 7. Klasse mal gesagt hat, Silke, du kannst dich auf den Kopf stellen, du hast bei mir eine Bomben- oder eine Beton-4 und darüber kommst du nicht hinweg, weil du kannst nicht schreiben. Und deswegen habe ich das eben mit aufgenommen und deswegen ist es auch so wichtig, gerade als Selbstständige oder Solopreneure, dass man diese Themen eben angeht, sobald man merkt, okay, da ist irgendetwas und ich komme da über bestimmte Hürden nicht hinweg oder ich komme nicht weiter, dass man sich einfach Unterstützung holt. Ja. Jetzt hast du ja gesagt oder sagst von dir selber, dass du das Terrier-Gen hättest. Und das fand ich so einen schönen Ausdruck. Was genau meinst du damit?
In meiner ersten Coaching-Ausbildung, als ich systemische Coach wurde, hat mein damaliger Ausbilder, der liebe Oliver, immer gesagt, ihr müsst sein wie ein Terrier. Ihr müsst euch richtig in das Problem verbeißen und die eigentliche Ursache finden. Und man sagt mir nach, dass ich sehr hartnäckig bin im Bohren. Also auf eine liebevolle Art, aber auch mit einer wahrhaftigen Ehrlichkeit, weil es nützt niemanden was, der zu mir ins Coaching kommt, wenn ich bei der ersten Aussage des Klienten, ach, das ist es, sage, super, dann arbeiten wir dran, denn ich muss das Gefühl haben, jetzt sind wir am Kern. Ja. Und erst wenn ich das Gefühl habe, setze ich mit Interventionen an. Das Einzige, was ich vorher eventuell mal sage, ja, tut mir leid, kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe noch nicht verstanden,
kann ich mir gut vorstellen,
was das
bei
Thema
dir.
ist.
Ja. Ja, super. Ja, es ist,
ich hoffe, das ist positiv.
Absolut, absolut. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Thema. Also alles, was mit Scanner-Persönlichkeit und auch mit Aufschiebeverhalten und so zu tun hat. Und jetzt hast du dich ja dann, um jetzt mal den Bogen zu machen, 2015, das war ja dann relativ zeitnah an deiner Selbstständigkeit, hast du dich ja dann entschieden, mal ebenso, ich weiß nicht, ob es mal eben so war, aber ein Barcamp ins Leben zu rufen. Du sagst ja auch, du bist Netzwerkerin aus Leidenschaft. Wie bist du denn dann aber auf Barcamps gekommen? Weil das ist ja vielleicht nicht unbedingt das Naheliegendste.
Ja, es war zu der Zeit damals auch echt noch fremd. Mhm. Also in der Coaching-Welt sowieso, als ich mit dem Wort Barcamp kam, wusste genau eine Person, um was es geht. Und die kam aus dem Social-Media-Bereich. Alle anderen so, was soll das denn sein? Thema Unkonferenz, konnte auch nicht jeder was mit anfangen. Ich habe das damals übers Netz entdeckt als Format und dachte, das könnte echt was sein. Und habe mir ein Barcamp angeguckt. Mhm. Ich war damals beim allerersten Nachhaltigkeitscamp in Bonn.
Ja, beim
Inspi-Camp. Nicht mein Thema.
Ja.
Nee. Auf Bonner Stadtebene. Ah, das wird okay. heute alles an die Stadt angegliedert. Und es ging nur ums Thema Nachhaltigkeit. Und ich wollte halt einfach sehen, was machen die da? Und habe mich dann auch mit den Gründern des Barcamps damals unterhalten und mir so ein paar Tipps geholt. Und dann dachte ich, cool, das braucht die Coaching-Welt. Weil in der Coaching-Welt hast du hier und da große Kongresse, sowas wie Messen auch. Und es war damals, glaube ich, ja schon noch ein Ticken ausgeprägter als heute. Du hattest immer die gleichen Nasen. Es gab irgendwelche super Speaker, die dann da vorne auf der Bühne standen. Und ich dachte immer so, oh nee, ey, komm, ich zahle 700 Euro für ein Ticket, damit der mit 2000 nach Hause geht. Also ich gönne ja jeden gute Umsatzzahl, ne? Da bin ich wirklich auch neidfrei. Aber ich fand das System, was dahinter steht als Weiterbildung, ein bisschen zu mäßig, nach meinem Geschmack. So, und dann kam dieses Barcamp-Format, wo wir ja von ausgehen, jeder, der kommt, hat eine Expertise in der Tasche. Jeder, der kommt, weiß was anderen nützlich sein kann. Das fand ich total irre.
Ja.
Und dann war es im ersten Jahr so, dass ich mir erstmal so ein paar Mädels gesucht habe, denen ich das erklärt habe, die das cool fanden und die dann gesagt haben, machen wir. Und es war gar nicht so leicht, das im ersten Jahr an den Start zu kriegen und da mit einer schwarzen Null rauszugehen am Ende. Ja. Haben wir aber geschafft und dann war das Ding nicht mehr aufzuhalten. Ne? Mhm. Und seitdem ist echt viel passiert. Ja, und nächstes Jahr, 30. und 31. Januar, feiern wir 10-jähriges Jubiläum. Und das ist, du merkst, guck mal, da passiert diese Körperhaltung. Das ist echter, authentischer Stolz, dass ich dieser Idee auch treu geblieben bin, auch mit vielen Teamwechseln.
Ja.
Dass es das heute noch gibt und dass es das erfolgreich gibt und dass alle immer am zweiten Tag abends total beseelt sind, wenn das Format zu Ende ist.
Genau, da will ich auch noch Schritt für Schritt drüber sprechen, weil das, ich habe mein Ticket für 2026 schon.
Ja.
Ich bin ja immer eine der Ersten, die direkt bucht.
Du warst die Erste.
Ich war dieses Mal die Erste, genau. Und habe mein Ticket noch, während wir quasi im Veranstaltungsraum standen, im Stollwerk in Köln, habe ich mein Ticket für 2026 gebucht. Ich freue mich auch ganz dolle drauf wieder. Das ist jedes Mal wirklich ein Highlight für mich. Nochmal ganz kurz zurück, Barcamp, das sagt vielleicht tatsächlich nicht jedem etwas, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Magst du kurz zusammenfassen, wie dieses Format funktioniert?
Ja, also man sagt auch Unkonferenz dazu. Das macht schon ein bisschen deutlich, dass es kein festes Programm gibt. Barcamps können einen halben Tag, einen Tag, zwei Tage, eine Woche, egal wie lange laufen. Aber jede Einheit, also jeder Tag hat den gleichen Aufbau. Ankommen, Käffchen trinken, Vorstellrunde, pitchen, loslegen. Pitchen bedeutet, dieser Tag bietet die Möglichkeit, 45 Minuten lang Kurzvortrag zu halten, einen Workshop anzubieten, eine Frage zu erörtern, also auch sich Feedback, Meinungen von KollegInnen zu bestimmten Themen zu holen. Also in den 45 Minuten geht alles. Du kannst auch sagen, wir schweigen mal 45 Minuten oder wir machen großen Spaziergang oder im ersten Jahr gab es Lach-Yoga. Also sehr, sehr, sehr bunt. Und nach dem Pitchen machen wir den sogenannten Sessionplan. Das heißt, aus allen Vorschlägen gestalten wir ein Tagesprogramm. Wir haben bei uns immer 4 oder 5, je nach Teilnehmerzahl, Räume und die werden parallel bespielt. Und es gibt dann 5 Zeitslots, es gibt eine schöne Mittagspause. Das heißt, du hast mit jeder vollen Stunde die Möglichkeit, auf den Plan nochmal zu gucken, wo gehe ich denn jetzt hin? Was möchte ich jetzt gerne hören? Und auch immer zu gucken, was interessiert mich oder was wäre mir auch gerade total nützlich?
Ja.
Wo hat denn jemand ein Thema vorgestellt, wo ich vielleicht auch nie dran gedacht habe, aber in dem Moment merke, oh, das kann ich eigentlich total gut gebrauchen.
Mhm.
Ja. Und das kann ja alles sein.
Ja, ja. Hier an der Stelle kurz den Hinweis, ich habe ja nach dem letzten Coachcamp Anfang des Jahres einen Blogartikel geschrieben, den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Wer das nochmal genauer durchlesen möchte, wie das funktioniert, kann das entweder da machen. Ich verlinke aber natürlich auch die Seite vom Coachcamp Köln, nämlich so heißt das Barcamp in Köln. Genau. Und da kann man sich dann auch die entsprechenden Informationen noch holen. Genau. Was ich so fantastisch, auf der einen Seite fantastisch und auf der anderen Seite auch schwierig finde und womit ich vor allen Dingen in den ersten 2 Jahren unglaublich zu tun hatte, war die Sache mit dem FOMO, also Fear of Missing Out. Das heißt, dadurch, dass ja diese Session parallel stattfinden während einer Stunde, bedeutet das natürlich auch, dass man sich entscheiden muss. Aber die Barcamp-Regeln haben quasi ein Hintertürchen. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen, weil ich finde, das sagst du auch immer ganz schön am Morgen, wenn wir quasi uns eingrooven, dann werden ja auch diese in Anführungszeichen Regeln nochmal erläutert. Ja. Was darf man nämlich unbedingt während eines Barcamps?
Man darf unbedingt immer einen Raum verlassen und woanders hingehen. Also wenn ich mal ganz, ganz einfach, ich kann merken, mein Gehirn kann nichts mehr aufnehmen, ich brauche jetzt einen Kaffee. Dann gehe ich raus und bei uns ist es eine schöne Theke, wo man mit den Thekenleuten, mit den Damen dort ein Schwätzchen halten kann oder man kann sich mit einem Getränk einfach mal irgendwo in eine stille Ecke verkriechen und dem Gehirn mal eine Pause gönnen. Mhm. Ich kann aber auch merken, oh, das ist ja anders, als ich mir vorgestellt habe. Da war ja noch eine Session, die ich spannend fand. Dann gehe ich da halt einfach hin. Ja? Oder ich kann denken, es ist so interessant, aber ich muss unbedingt von der anderen noch was mitbekommen. Und dann gehe ich auch einfach und gehe in den anderen Raum. Und wir sagen auch immer, wir betonen sehr, zieht euch das nicht an, wenn jemand rausgeht.
Ja.
Das hat in 95% der Fällen gar nichts mit euch zu tun.
Mhm.
Ja? Also beim Barcamp darf man sich da wirklich drauf verlassen. Wir sind wie die Bienchen, wir dürfen fliegen von Blümchen zu Blümchen.
Genau, und das ist auch etwas, was für mich völlig neu war, als ich auf meinem ersten Barcamp war natürlich, weil das so ein ganz anderes, ja, so ein ganz anderes Format ist. Mein erstes Barcamp war damals das Inspicamp von der Marit Ahlke in Bonn. Und das es ja leider nicht mehr gibt. Und da war das eben auch so, dass die Daria das ganz toll erklärt hat, dass man eben hummeln darf und dass man halt hingehen darf, wo man möchte. Und ganz wichtig eben dadurch, dass man die Möglichkeit hat, selber Session zu halten, hat man unglaublich viele Möglichkeiten, sich selber A zu challengen und B aber auch selber rauszufinden, ja, was ist denn gerade interessant oder was ist mir denn wichtig, drüber zu reden? Ich bin schon in ganz tollen Session gewesen, wo ich einfach gedacht habe, ach, das Thema interessiert mich, jetzt gucke ich da einfach mal rein und das war wirklich gewinnbringend, das hat Mehrwert geliefert. Also ich bin immer völlig beseelt nach dem Barcamp, weil das auch so eine tolle Stimmung hat. Natürlich trifft man auch, ich komme ja jetzt im Januar dann das 4. Mal bin ich dann dabei. Und man trifft natürlich auch alte Bekannte. Also da ist ja ein gewisses Stammpublikum. Ja. Und das alleine macht es natürlich schon total schön.
Ja, das stimmt. Also wir haben bei unserem Barcamp immer so ungefähr halbe.
Mhm.
Die Hälfte ist Stammpublikum und es ist wirklich, vor Jahren titelte mal die Praxiskommunikation eine Fachzeitschrift des Junfermann Verlages, der mit uns auch kooperiert, Klassentreffen.
Ja.
Und so, also ich sag sogar Familientreffen, ja, mhm. weil wenn all die alten Hasen kommen, das ist ein großes Hallo und Amen und ach, wie schön. Und in der Regel sieht man sich einmal im Jahr,
ja. ja.
Hat dann zwischendrin noch mal irgendwie Online-Kontakt oder so oder über Social Media. Und die andere Hälfte sind neue Leute, mhm. die uns übers Jahr entdecken, die über Empfehlungen kommen, weil irgendjemand sagt, ach, geh doch da mal mit hin, hast du nicht Bock, kennst du eigentlich Barcamp? Oder es sind auch Coaches, die neu sind
ja.
in der Branche und sagen, boah, ich brauche mal irgendwie Gleichgesinnte um mhm. mich. Ja. Das Phänomen ist, dass die innerhalb von einer Stunde Teil der Gruppe sind.
Ja.
Und da wird uns ganz, ganz häufig am Ende gesagt, boah, das gibt's nicht. Ich habe das noch nirgends so intensiv erlebt, diesen Aufnahmecharakter.
Ja.
Ja. Und es gibt auch, also es gibt kein Konkurrenzdenken ja. bei uns.
Ja, das ist auch fantastisch. Also das kann ich auch genau so unterschreiben. Auch bei meinem ja. ersten Coachcamp, das muss dann 2023 gewesen sein. Ja, genau. Da war das auch so. Also zuerst ist man natürlich mhm. erstmal so gucken und was ist denn hier? Ich fand schon die Location, das ist ja Stollwerk in Köln, falls das jemandem sagt. Es ist eine ganz tolle Location dafür. Ganz schöne Räume, ein ganz schöner großer Raum, in dem quasi immer das Morgentreffen stattfindet mhm. oder eben auch zwischendurch. Ja. Und es gibt übrigens auch ganz, ganz leckeres Essen, muss man schon auch sagen, beim Coachcamp. Und aber die Stimmung war direkt so herzlich und so toll. Und was natürlich auch gerade für mich, die ich ja online tätig bin, Da triffst du eben Menschen, die du sonst auch nur bis zum Bauchnabel kennst, dann wirklich live. Und ich weiß.
Noch nicht mal, genau.
Und ich weiß, dass ich habe da den Gordon Schönwälder zum Beispiel das erste Mal getroffen, mit dem ich ja vorher schon ganz lange zu tun hatte, der zusammen mit mir meinen ersten Podcast entwickelt hat, etc. pp. Und ich weiß, ich hatte da einen richtigen Fangirl-Moment, ja, dass ich gedacht habe, na Wahnsinn, jetzt sehe ich den live. Und ich mag zum Beispiel beim Coachcamp Köln mag ich auch sehr die Mischung aus in Anführungszeichen Offline-Coaches, also Coaches, die ganz viel offline arbeiten und eben auch den Online-Unternehmern oder Online-Selbstständigen. Das ist so eine gewinnbringende Mischung an Menschen. Das ist ganz, ganz fantastisch. Also ich kann das wirklich, wirklich nur empfehlen. Ja. ja. Jetzt hat sich ja bei dir...
Du hast ja die Mischung online und offline angesprochen. Mhm. Wir haben ja noch eine Mischung. Wir haben eine Mischung zwischen Coach im eigentlichen Sinne. Also man macht Business Coaching, Führungskräfte Coaching, Life Coaching. So. Mhm. Und wir haben Leute, die sind auch Coaches, vielleicht auch eher Berater oder Trainer, die arbeiten mit Themen rund um die Selbstständigkeit. Social Media Themen. Ach, warte, wir hatten ja schon alles Mögliche. Wir hatten schon Unternehmen vor Ort, die also Buchhaltungskram, Rechnungsstellung und so ein Zeugs gemacht haben. Zeitmanagement, Stimme haben wir immer Leute dabei, ne? Stimme und Auftreten. Wir hatten auch schon einen Coach für Stil.
Ja,
wie ziehe ich mich an? Wie entdecke ich eigentlich meine Wohlfühlklamotte, ja, die ins Business passt und wo ich mich nicht verkleide. Also wir haben so viel rund um die Selbstständigkeit. Das finde ich persönlich auch eine große Stärke und das hat halt auch einen unglaublich großen Mehrwert. Es ist nicht nur die Coaching-Bubble.
Ja, stimmt.
Im eigentlichen Sinne.
Ja.
Im Gegenteil, das, was so klassisch Coaching-Bubble in der Öffentlichkeit ist, große Motivationstrainer, große Bühnen, 9.000-Euro-Programme, die sind bei uns nicht.
Ja, genau.
Die gehören da auch nicht hin. Mhm. Ne? Die wollen wir auch nicht haben.
Ja. Na, es ist schon, also es ist eine absolute Begegnung auf Augenhöhe. Und zwar, und das finde ich, ist das Besondere ab der ersten Minute. Und ich zum Beispiel habe auch ganz, ganz tolle Gespräche in Pausen am Tresen, hast du ja eben schon angedeutet, am Tresen gehabt, wo ich dann gesagt habe, ich wollte eigentlich in eine Session gehen, aber das Gespräch da gerade ist so spannend und so interessant für mich und es gibt mir so ein gutes Gefühl, dass ich dann oftmals auch einfach sitzen geblieben bin. Wie gesagt, ist es besser geworden, weil man einfach lernt, für sich selber die in dem Moment beste Entscheidung zu treffen. Aber so ein bisschen hat man schon immer noch mit FOMO zu kämpfen. Wir haben auch schon mal, das war jetzt beim letzten Coachcamp, gell, hatte ich ja dann aus Zufall, ich hatte, glaube ich, bei der Vorstellung gesagt, dass ich Line Dance mache.
Genau.
Ja. Und dann hatte irgendjemand gesagt, mach doch eine Session mit Line Dance, was ja eigentlich wirklich nicht direkt was mit Coaching zu tun hat. Aber es hatten eben ein paar gesagt und da haben wir tatsächlich ausnahmsweise mal eine Anschlusssession für alle gemacht. Und ich habe angefangen, Line Dance beizubringen. Und das war auch eine ganz lustige und völlig spontane Angelegenheit. Und diese Mischung aus Spontanität und einfach schauen, was einem gerade gut tut, die ist schon ganz fantastisch.
Ja, das stimmt.
Ja. Ihr bietet ja auch so ein bisschen noch ein Begleitprogramm dazu im Grunde. Denn in der Regel ist es ja so, also das Coachcamp findet Freitag, Samstag statt. An den beiden Tagen. Mhm. Und freitagsabends geht man klassischerweise ins Brauhaus in der Südstadt.
Das ist unser Netzwerkabend. Den hatten wir in der Tat in den ersten Jahren, also vor deiner Zeit, nochmal mit Kölschbuffet und Kölsch und Wein im Stollwerk. Mhm. Dann war aber immer auch klar, abends um 10 ist Schluss, weil wir müssen nach Hause, weil wir sonst morgens am nächsten Tag nicht früh auf der Matte stehen können. Konnte man Tickets für kaufen. Und das war auch immer ganz gut gebucht. Wir haben dann aber irgendwann umgeschwenkt und haben gesagt, komm, wir verlagern den Netzwerkabend ins Brauhaus und holen auf eine andere Art auch nochmal Kölschkultur mit rein. Mhm. Und es ist einfach total schön und entspannt. Mhm. Jeder kann auch da, also wir haben, schätze ich mal, so ein Zeitfenster von 20 Minuten, halbe Stunde, wo die Leute da ankommen. Der Tisch ist reserviert. Man kann auch mal sein Kölschglas oder sein Wasser nehmen und sich woanders hinsetzen. Ja. Es entstehen nochmal ganz andere Gespräche, weil du hast da natürlich ein Zeitfenster, das hast du über Tag nicht und deshalb machen wir das.
Ja, das ist, also ich finde das auch immer ganz toll. Ich versuche das immer irgendwie mit unterzubringen, klappt nicht immer, weil ich natürlich auch das Coachcamp Köln immer dazu nutze, meine Family irgendwie zu besuchen. Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall im Januar wieder dabei sein kann. Sagst du noch mal ganz kurz, wann der Termin genau ist und wie man an Tickets kommen kann?
Also es ist das letzte Januarwochenende 2026, Freitag und Samstag, 30. und 31. Mhm. Und Tickets gibt es, also könnt ihr gerne, wenn es verlinkt ist, auf unserer Website einfach euch durchklicken und dann landet ihr bei Eventbrite und auf Eventbrite findet man, wenn man Coachcamp Köln 2026 eingibt, auch den Link zu den Tickets, zu einer Veranstaltungsbeschreibung nochmal und ich glaube, das ist noch immer kleines Geld für zwei tolle Tage, denn ein Grundsatz bei uns ist ja auch, dass es keine profitorientierte Veranstaltung, sondern eine qualitätsorientierte Veranstaltung. Das heißt, wir, das Team im Moment, Anne Werner und ich, wir sind natürlich happy, wenn nach einem Jahr Arbeit da auch was hinten runterfällt. Aber das darf man nicht überschätzen.
Ja.
Es ist wirklich ein Herzensprojekt. Eins, was man mit Leidenschaft macht, was einen das ganze Jahr über begleitet und so ab September, Oktober sehr viel Raum einnimmt dann auch im Marketing, ne? Das läuft ja hinten raus nochmal viel stärker als jetzt über den Sommer. Und aber es ist eine tolle Veranstaltung und ich finde sie echt auch günstig im Vergleich zu vielem anderen, was da draußen auf dem Markt ist. Ich war letztes Jahr auf einem Barcamp, da habe ich für einen Tag so viel bezahlt wie bei uns für zwei.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, also es ist quasi, es ist alles organisiert. Es gibt ein super leckeres Mittagessen an beiden Tagen und es ist wirklich kleines Geld. Also ich glaube, die Tickets kosten unter 250 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also für mich ein absoluter No-Brainer und wer Lust hat, das einfach mal zu erleben und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Der darf jetzt gleich direkt in die Shownotes gehen und sich das Ticket buchen. Und die Annette und mich im Januar live kennenlernen. Das ist ja auch noch was, was auf jeden Fall ein Goodie ist. Super.
Auf jeden Fall.
Es freut mich. Also ich bin schon voller Vorfreude. Ich merke das. Ich bin auch nach den zwei Tagen Barcamp und das sage ich nicht einfach so. ich bin immer ganz beseelt, wirklich. Also es ist anstrengend, das muss ich schon auch dazu sagen. Man ist da wirklich, weil man auch so viel Input hat, man ist da schon gut beschäftigt. Ich bin dann immer ganz froh, wenn ich irgendwie danach vielleicht noch, und das machen auch, glaube ich, einige, die den Sonntag noch dranhängen und im Hotel bleiben noch, um das einfach ein bisschen sacken zu lassen. Aber es ist es ist wirklich eine Herzensveranstaltung. Es ist eine ganz tolle Sache. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, dass wir uns im Januar wiedersehen und dann 10 Jahre Coachcamp Köln feiern können.
Ja,
Wahnsinn.
Ich
so. Super. So, last but not least kommt jetzt noch This or That, habe ich dir ja schon angekündigt. Das heißt, das sind 6 kurze Fragen, auf die du antworten darfst. Und ich bin ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und dann starten wir einfach mal. Kaffee oder Tee?
Kaffee. Ohne Kaffee. Also ich liebe Tee, ich trinke den auch total gerne, aber morgens der erste Kaffee ist Wohlfühlen.
Ja, ist bei mir genauso. Ja, kann ich nachvollziehen. Das Meer oder die Berge?
Guck mal, mir kommen die Fragen irgendwie gerade bekannt vor. es ist eindeutig das Meer. Eindeutig, ja.
Eine bestimmte Gegend oder einfach Wasser?
Also Köln liegt ja sehr nah an der niederländischen Grenze. Von daher ist Holland einfach schon immer willkommen. Meine Tochter wohnt in Lübeck und deshalb ist es auch die Ostsee.
Ostsee, okay, beides.
Ja.
Blog oder Podcast?
Podcast.
Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Okay. Achso, nochmal kurz einen Schritt zurück, weil du sagst Podcast. Ich habe es ja, glaube ich, eben auch erwähnt. Du bist ja selbst Podcast-Host. Du hast ja selbst einen Podcast. Magst du noch ganz kurz was zu deinem Podcast erzählen, worum es da geht?
Also ich bin Podcast-Host für den eigenen vom Coachcamp. Coachcamp im Gespräch heißt der. Das ist ein Interview-Podcast, wo wir Themen rund um die Coaching-Welt und das Selbstständigsein behandeln. Und ich bin auch Podcast-Host für einen Fremdpodcast. Da geht es um Emotionscoaching.
Ah ja, fein. Verlinke ich auch in den Shownotes, wer da Interesse hat, da mal reinzuhören. Okay, Apple oder Windows?
Apple.
Und jetzt kommt die wichtigste Frage, Nutella mit oder ohne Butter?
Kein Nutella.
Gar kein Nutella. Anderer Brotaufstrich?
Alles
außer Nutella. Soll es auch geben, solche Menschen. Nein, wunderbar. Herzlichen Dank für deine Antworten. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu kommen. Es hat mich unglaublich gefreut. Ich habe schon wieder so viel gelernt und so viel Vorfreude getankt auf Ende Januar. ich kann es kaum erwarten. Ich verlinke alles, worüber wir gesprochen haben, in den Shownotes. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns im Januar wiedersehen. Wünsche dir alles Gute bis dahin und herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, total gern. Danke für die Einladung, dass ich hier über so viele Herzensthemen sprechen durfte und ich freue mich auch auf Januar.
Fein. Bis bald. Ja. Tschüss, Annette.
Bis bald. Tschüss.